Ja, wir machen heute Morgen Fortsetzung in unserer Reihe über den Epheserbrief, Gottes großes Projekt. Weiß ich, wer von euch den Epheserbrief angefangen hat, selber zu lesen? Ich denke, es ist ganz gut, wir werden wenigstens nächsten Sonntag noch eventuell noch ein bisschen mehr an diesem Epheserbrief weitermachen. Ja, ich denke, dass es gut ist, wenn wir einfach parallel den Brief lesen, vielleicht auch mehrmals lesen, weil uns das hilft, einfach so ein bisschen die Zusammenhänge besser zu verstehen und ja, dass es einfach sackt, dass es eindringt, dass, ja, Wiederholung, ihr wisst ja, ist die Mutter des Lernens. So. Einfach die Ermutigung für euch persönlich, diesen Epheserbrief immer mal wieder zu lesen. Er ist nicht so furchtbar lang, hat 6 Kapitel und den kann man eigentlich im Zusammenhang immer ganz gut lesen. Heute ist das Thema Profis oder Laien. Ich möchte uns zu diesem Thema ein bisschen was Geschichtliches sagen. Manche Leute, die interessieren sich ja nicht für Geschichte. Ich finde Geschichte total interessant. Erstens, weil es einfach liegt mir irgendwie. Aber dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir Geschichte kennen, dass wir wissen, was andere schon gemacht haben, weil man muss die gleichen Fehler ja nicht immer wieder machen. Und was mich manchmal ein bisschen schockiert ist, dass es offensichtlich in weiten Teilen unserer Weltbevölkerung nicht so ist und dass manche Dinge sich leider doch wiederholen. Und leider ist es auch bei uns Christen nicht viel besser. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus einem lange verschollenen Nachschlagewerk, das nannte sich Microsoft Encarta, habe ich mir vor einiger Zeit mal herausgeschrieben, zum Thema Laien. Ich lese euch mal vor, was in diesem Lexikon dazu stand. Lange Zeit galten die Laien als die Träger der Ausbreitung des Christentums. Sie führten in der Kirche unterschiedliche Funktionen aus. Oh, ich glaube, ich habe es euch sogar mitgebracht, dann könnt ihr das selber lesen. Genau. Sie führten in der Kirche unterschiedliche Funktionen aus. Seit dem 3. Jahrhundert setzte sich allmählich ein hierarchisches Amtspriestertum durch. Die römisch-katholische Kirche prägte schließlich die Lehre von den kirchlichen Ständen mit seinem geistlich-weltlichen Gegensatz. Mitglieder der Gemeinde, die nicht dem Weihe- oder Ordensstand angehören, wurden nun immer mehr zur unqualifizierten Masse degradiert und abwertend als Laien bezeichnet. Die Unterscheidung der zwei Klassen wurde theologisch begründet und kirchenrechtlich abgesichert. Hört sich jetzt hart an, aber hat Microsoft geschrieben, wir haben gedacht, dann darf ich das hier auch mal zitieren. Was glaube ich, jeder von uns in der einen oder anderen Form mitbekommen hat. Ich weiß nicht, wie kirchlich sozialisiert ihr seid, aber das ist schon das, was man über lange Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich in der Kirche festgestellt hat, dass es eben die Checker gab. Das war ja auch ein Grund, weshalb die Bibelübersetzungen lange Zeit nicht so gern gesehen waren von der Kirche, weil damit die Leute die Bibel selber lesen konnten. Und das Argument, was die Kirche dagegen hatte, war immer, also ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber ihr seid viel zu dumm, ihr könnt es gar nicht verstehen. Ihr braucht jemanden, der euch das erklärt und deswegen ist am besten, ihr könnt es gleich gar nicht selber lesen. Und deswegen wurden Bibelübersetzer wie Wycliffe oder dann auch später Luther oder die anderen, die wurden immer verfolgt. Meine Frau und ich waren vor einiger Zeit in einer Bibelausstellung in Langenau in der Martinskirche. Und ich war sehr erstaunt, dass es selbst in Langenau, was eigentlich nun ein evangelischer Ort ist, bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein Strafen gab für Leute, die die Bibeln verteilt haben. Also das war schon was, wo man versucht hat, so das Volk auch ein bisschen unmündig zu halten. Und das hat dann dazu geführt, dass in unserem eigenen Gemeindeverband man das korrigieren wollte. Und die meisten von euch sind dazu nicht lange genug in der Ekklesia. Ich meine, die Laubheimer Ekklesia ist ja noch gar nicht so alt. Aber bis vor 30 Jahren, da gab es in der Ekklesia keine Angestellten. Es gab nur Laien. Und das war nicht, weil man irgendwie niemanden gefunden hat, der das macht, sondern das war mit Absicht. Man hat gesagt, wir möchten den Fehler, den die Kirche gemacht hat, nicht wiederholen, sondern wir möchten ganz bewusst einen Gegenpol setzen. Wir wollen eine Laienbewegung sein. Bei uns war das früher so in Ulm, da kam jeden Sonntag ein Prediger irgendwoher, meistens aus dem Ruhrgebiet, manchmal auch von noch weiter weg, von Bremen, von Hamburg oder sonst wo. Die sind dann durch die Lande gezogen, haben sich ein Wochenende freigenommen, haben dann Freitagabend irgendwo gepredigt, haben Samstagmorgen vielleicht irgendwo gepredigt, Samstagabend gepredigt, Sonntagmorgen gepredigt, sind anschließend wieder heimgefahren und haben weitergearbeitet. Manche haben sich eine ganze Woche freigenommen und haben eben von Montag, also dann eben von Freitag, denn die ganze Woche bis zum nächsten Wochenende gepredigt. Und die hatten allesamt keine theologische Ausbildung. Das war sehr abwechslungsreich. Du hast jeden Sonntag was anderes gehört. Manchmal hast du am einen Sonntag genau das Gegenteil gehört von dem, was du am Sonntag davor gehört hast. Sowas kam dann schon auch mal vor. Aber es gehörte zur Identität unserer Bewegung, dass wir gesagt haben, wir sind eine Laienbewegung. So, Laupheim kennt das gar nicht. Laupheim wurde gegründet von einem Mann, der vom Verband freigestellt wurde, um hier Gemeinde zu gründen. Manche von euch kennen den Jochen noch. Er war mit einer der ersten, also wenn ich es richtig weiß, war der erste Pastor überhaupt, der angestellt wurde, Peter Schneider in Ulm. Und von daher haben wir das aus der Nähe schon relativ früh mitbekommen. Aber es gab lange Zeit große Widerstände dagegen, weil man eben nicht in dieses Amtskirchentum zurückfallen wollte. So, das einfach so ein bisschen zum Hintergrund, wo diese Spannung steht. Vielleicht sagst du, aber Wolfgang, ist doch vollkommen klar. Natürlich geht es nicht bloß mit Laien und so. Ich möchte es heute mal ganz bewusst ein bisschen in dieser Spannung stehen lassen, weil ich finde, dass wir uns schon ein bisschen darüber Gedanken machen müssen, wie wir das haben wollen. Weil ich auch so ein bisschen glaube, dass wir speziell in der Phase, in der wir jetzt sind, eigentlich wieder in der Gefahr sind, dass wir wieder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. So, ihr werdet das gleich im Lauf der Predigt dann noch verstehen, worauf ich da raus will. Heute klingt Laie, so wie es hier auch steht, eigentlich negativ. Ein Laie ist ursprünglich eigentlich jemand, der eben nicht Priester war, aber im allgemeinen Sprachgebrauch ist es jemand, der auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnis hat. Ich glaube, ich habe euch die Definition hier auch mitgebracht. Genau. Also das eine ist der kirchliche Bereich, so, also jemand, der eben nicht zum Priesterstand, zum geistlichen Stand gehört. Aber im allgemeinen Sprachgebrauch, wenn man sagt, du bist ja Laie, dann heißt es, du hast eigentlich keine Ahnung. Und so wird es eigentlich auch gebraucht. Laien sind Leute, die keine Ahnung haben oder die eben keine Fachkenntnisse haben. Jetzt haben wir seit ungefähr 25 Jahren, würde ich jetzt mal grob sagen, haben wir Angestellte in unserem Verband. Und ich würde mit euch heute gerne zurückgehen und mal schauen, was sagt uns eigentlich die Bibel zu dem Thema? Und weil wir am Epheserbrief sind, werden wir eine Antwort aus dem Epheserbrief haben. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mit ausschlagen, ansonsten lese ich von hier vorne. Er hat die einen als, also hier ist von Gott die Rede, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst auszurüsten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum des anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Wir fangen mal vorne an. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Also hier ist es etwas verteilt, aber er hat eingesetzt, steht da. Er hat eingesetzt. Gott hat gegeben. Luther hat das ein bisschen kompakter formuliert. Gott ist derjenige, der diese Gaben gegeben hat. Diese fünf Gaben, diese Ämter, diese Dienste. Und Gott hat einen Plan. So, wenn wir uns heute darüber unterhalten, um was geht es eigentlich oder wie wollen wir das machen, dann ist für mich wichtig, dass wir feststellen, er ist der Herr. Er baut Gemeinde. Gemeinde ist nicht unsere Idee, ist nicht unser Spielplatz, sondern Gemeinde ist Gottes Werk, ist Jesu Braut. Er ist derjenige, der uns sagt, wo es lang geht. Es geht also nicht um unseren Geschmack, es geht darum, was er will. Wir können Dinge nicht so tun, wie wir wollen, sondern wir müssen die Dinge so tun, wie er das will. Er hat gesetzt. Er macht den Plan. Und ich habe hier einen Plan mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr den wieder. Das ist nicht der normale Bauplan, sondern das ist das, was Helmut lange Zeit schlaflose Nächte gemacht hat. Da steht drin, Verstärkung Fensterpfosten. NHC 24, 24, 8 cm, E gleich 52,5 cm. Schrauben 5 mal 140 mm, S gleich 5 cm. Alles klar? So, da hat der Statiker Dinge berechnet und hat gesagt, okay, wenn das Ding so gebaut werden soll, dann müssen die Pfosten so dick sein, so hoch sein, so breit sein. Theoretisch ist das Material vorgeschrieben und die Schrauben, die müssen 5 mal 140 mm sein und so habt ihr das zu machen und die müssen in dem und dem Abstand sein. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, ist nett, dass du das aufschreibst, wir hätten das gern anders. Wir hätten gern dünnere Balken, weil die schöner aussehen. Wir hätten gern kürzere Schrauben, weil wir da nicht so viel Arbeit haben. Wir hätten gern, was weiß ich was, größere Fenster und sowas. Das kannst du alles machen. Aber das solltest du nicht tun. Denn der Statiker, der hat das gerechnet. Und gut, in Deutschland gibt es gewisse Reserven, aber eins ist klar, wenn du dich nicht an den Plan hältst, dann bekommst du Schwierigkeiten. Also entweder passiert sowas, wie wir es immer wieder in den Nachrichten hören, dass irgendwelche Gebäude einstürzen, weil man sich offensichtlich nicht an die Pläne gehalten hat oder weil man minderwertiges Baumaterial verwendet hat. Oder du bekommst Ärger mit der Bauaufsicht, weil die sagen, so nehmen wir das Gebäude nicht ab, weil es ist nicht so gebaut, wie es genehmigt war. Und ich glaube, für uns ist es momentan gerade sehr gut verständlich, dass wir nicht einfach vom Plan abweichen können. Gott hat diesen Plan gemacht und wir möchten uns an diesen Plan halten. Wenn du an deinem Auto Veränderungen vornimmst, wenn du es tiefer legst, wenn du, keine Ahnung, Reifen aufziehst, die nicht im Fahrzeugbrief eingetragen sind oder irgendwelche Spoiler anbringst oder so, bis zu einem gewissen Grad darfst du das machen, aber ab einem bestimmten Veränderungsgrad ist es genehmigungspflichtig. Du kannst nicht einfach tun und lassen, was du willst. So, einfach, damit uns klar ist, wir können in der Gemeinde nicht tun und lassen und schalten und walten, wie wir wollen. Auch wenn uns von außen irgendwelche Änderungen aufgedrückt werden, vorgeschlagen werden, wir können als Gemeinde nicht einfach Dinge anders machen, bloß weil irgendjemand es will. Sondern wir haben uns daran zu halten, was der, der den Bauplan gemacht hat, dazu zu sagen hat. So, und das Ziel, was damit verfolgt ist, das habt ihr vorhin im Text auch gelesen. Ich habe hier die wichtigsten Verse nochmal rausgezogen. Das Ziel ist Wachstum. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ihr merkt schon, ich habe jetzt einen etwas älteren Text genommen. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und ich möchte uns in diesem Abschnitt einfach mal in diesen drei Versen bloß mal zeigen, in welchen Bereichen Paulus hier von Wachstum spricht. Die volle Mannesreife, also in dem Fall, man könnte natürlich auch die volle Frauenreife nehmen oder so, aber in dem Fall geht es um Reife halt. Es geht um Ausgewachsensein, es geht um Erwachsenwerden, um die Reife. Das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Anfang vom Epheserbrief. Paulus Ja, der kommt manchmal in so eine Schwärmerei rein und überschlägt sich dann mit irgendwelchen Superlativen. Und da habe ich auch, hätte auch die Vollmaß des Wuchses Christi nehmen können, aber packt hier noch die Fülle Christi mit rein. So, ihm geht es darum, dass wir das erreichen, was Gott eigentlich vorhat. Das Vollmaß, nicht irgendwo zwischendurch stehen bleiben, nicht sagen, ich bin mit 80% zufrieden. Meine Frau und ich machen uns manchmal so einen Sport, wenn wir eine Liste von irgendwelchen Dingen zu uns zu erinnern haben, wie viele von diesen Dingen wissen wir noch. Und man ist immer so versucht zu sagen, ja, 2/3 ist in Ordnung oder 80% ist gut. Aber hier geht es um das Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Das ist das Ziel, was Gott für uns steckt. Wir sollen uns nicht mit irgendwas Kleinerem zufrieden geben. Die Einheit des Glaubens. Ich weiß nicht, wie sehr ihr zufrieden seid mit der Einheit, die Gemeinde Jesu lebt. Ich bin ja schon ein paar Jahre unterwegs im Leib Christi. Ich bin sehr glücklich über die Veränderungen, die ich gesehen habe in den letzten 20, 30 Jahren. Aber Einheit des Leibes Christi ist noch was anderes als das, was wir heute erleben. Wir können nicht zufrieden sein mit dem, was ist. Wir sollen nicht mehr unmündig in der Lehre sein. Wir sollen auch darin erwachsen werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich hier angefangen habe als Pastor vor über 20 Jahren, da war eine meiner Aufgaben, ein lehrmäßiges Fundament zu legen hier in dieser Gemeinde. Weil eins der Probleme war, dass zu dem Zeitpunkt gerade ein bisschen durcheinander war, sagen wir mal. Und eins der Ziele war, ein lehrmäßiges Fundament zu legen, damit die Gemeinde eben nicht mehr unmündig ist. Und es ist eigentlich mein Ziel, dass ich mich hier entbehrlich mache. Und dass ihr in jeder Predigt drin sitzt und sagt, langweilig, kennen wir schon. Haben wir schon gehört, haben wir schon gelesen, verstehen wir schon alles. Dass wir erwachsen werden, dass wir mündig werden, dass wir auf eigenen Füßen stehen. Wir sollen auch in Wahrheit wachsen, in der Liebe. Und schließlich, wir sollen zu Christus hinwachsen, wir sollen ihm ähnlicher werden. Das ist das eigentliche Hauptziel, wo du eigentlich alles andere mit reinpacken kannst. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und jetzt schauen wir mal, wie sehr ihr die Vision unseres Gemeindeverbandes schon verinnerlicht habt. Mehr Menschen? Sehr gut. Mehr Menschen werden Jesus. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass mehr Menschen Jesus ähnlicher werden. Das beinhaltet, dass Menschen überhaupt mal zu Jesus kommen und es beinhaltet, dass wir alle miteinander Jesus ähnlicher werden. Und wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, bis wir dieses Ziel nicht erreicht haben. Und da geht es nicht um 80%, da geht es um Fülle, da geht es um das Vollmaß des Wuchses. Das ist das Ziel, wo es hingehen soll. Und deswegen hat Gott in der Gemeinde so ein paar Spielregeln festgelegt. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Jetzt haben wir ein Ziel, jetzt brauchen wir eine Strategie. Und die Strategie Gottes heißt Dienen in Vielfalt. Gott gibt Gaben, Befähigungen, Berufungen, wie auch immer du das formulieren willst. Und er gibt sie, damit wir sie einsetzen. Gott hat gegeben, er hat gesetzt und wir dienen gemäß dem, was Gott uns geschenkt hat. Wir dienen gemäß dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung eine Unterrichtseinheit gehört, die hieß die Identität der Pfingstbewegung oder irgendwie sowas oder Identität des Bundes. Und ein Satz ist mir hängen geblieben und der Satz hieß, der Bund ist bunt. So ein kleines Wortspiel. Und es spielt so ein bisschen darauf an, dass es im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden fast nichts gibt, was es nicht gibt. Also der Bund ist sehr bunt. Da gibt es wirklich bunte Vögel. Da gibt es Leute, wo ich sage, ich bin froh, dass die vielleicht nicht unbedingt in meiner Nachbarschaft arbeiten. Die sind sehr, sehr seltsam, sehr anders unterwegs. Und trotzdem suchen wir Einheit und trotzdem bleiben wir zusammen. Und manche Leute, die haben einfach auch eine andere Berufung. Manche Leute haben als Berufung eine Zielgruppe, für die sie einfach auch anders sein müssen. Und deswegen lernen wir uns stehen zu lassen und zu sagen, okay, du bist nicht wie ich, ich bin nicht wie du, aber jeder von uns tut, wozu Gott uns berufen hat. Ich hoffe jedenfalls, dass es jeder tut. Ich versuche es für mich. Die anderen müssen das mit sich und Gott abklären. Aber Gott hat diese, diese Gaben gegeben. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Vielfalt heißt nicht Beliebigkeit. Also Vielfalt ist gut, aber wir haben in dieser Vielfalt schon noch gewisse Begrenzungen. Also wenn du sagst, okay, Vielfalt, jeder darf tun und lassen, was er will, so ist es nicht gemeint, aber das ist nun wieder ein anderes Thema. Ich möchte auf diese 5 Begriffe eingehen, die hier stehen. Manche nennen die 5 Dienstgaben, manche nennen das den 5-fältigen Dienst, manche nennen das nochmal anders, manche bezeichnen das gar nicht, weil sie sagen, das ist eigentlich bloß ein kleiner Ausschnitt. Aber ich möchte ein bisschen was zu diesen 5 Begriffen sagen, die Paulus hier uns zeigt. Also da gibt es den Apostel. Ein Apostel ist vielleicht von diesen 5 derjenige, mit dem wir am wenigsten anfangen können. Es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt heute keine Apostel mehr. Die sagen, es gab 12 Apostel und diese 12 Apostel, die sind irgendwann gestorben. Ein Kennzeichen eines Apostels war, er musste Jesus persönlich gekannt haben. Hat jemand von euch Jesus noch persönlich gekannt? Offensichtlich nicht. Ist biologisch schlichtweg unmöglich. Insofern, es gibt heute keine Apostel mehr. Biblisch gesehen glaube ich, dass das so nicht ganz richtig ist. Aber gut, ein Apostel von der Definition her ist zunächst einer, der gesandt ist. Und wenn wir Apostel heute definieren wollen, dann ist vielleicht am einfachsten, das ist jemand, der Gemeinden gründet, der einen überregionalen Dienst hat und der eine Autorität hat, die von anderen anerkannt wird. Das ist so das, was die Apostel damals gemacht haben. Wenn wir heute davon reden, dass jemand einen apostolischen Dienst hat, dann hat es mit diesen Dingen zu tun. Das ist meistens jemand, der Gemeinden gründet, der eine, ja, vielleicht eine natürliche Autorität hat oder eine Autorität, die nicht in Frage gestellt wird. Wobei, wenn du den Apostel Paulus anstellst, die Autorität ist sogar kräftig in Frage gestellt worden. Und trotzdem hat Paulus gesagt, ich habe von Gott eine Autorität bekommen und ich möchte, dass ihr diese Autorität respektiert. Vielleicht bekommt ihr mit, dass zurzeit in unserem Land gerade viel über Respekt und Respektlosigkeit diskutiert wird. Ich glaube, das ist so ein großes Problem in unserer Zeit, dass wir heute eigentlich systematisch dazu erzogen werden, dass wir keine Autoritäten mehr akzeptieren, dass wir eben nicht mehr respektvoll miteinander umgehen. Aber das hat schon damit irgendwie zu tun, dass es Leute gibt, die überregional was zu sagen haben. Wir sind schon sehr so unterwegs, dass wir sagen, die einzelne Gemeinde ist relativ selbstständig und trotzdem finde ich das gut und finden wir das auch als Bund wichtig, dass eine Gemeinde nicht einfach im luftleeren Raum existiert, sondern dass es Menschen gibt, die hier einen apostolischen Dienst haben, die auch von außen reinsprechen dürfen. Der zweite Punkt, den er anspricht, ist der Prophet. Und weiß ich nicht, was du als Prophet verstehst. Manche Leute, die verstehen unter Prophet ein Orakel. Einer, der die Zukunft vorhersagt. Wenn du die Propheten des Alten Testamentes anschaust, dann stellst du fest, ja, die haben Dinge über die Zukunft gesagt. Aber die meiste Zeit haben sie nichts über die Zukunft gesagt, sondern haben Aussagen über die Gegenwart und die Vergangenheit gemacht. Ich erinnere euch zum Beispiel an den Propheten Nathan. Das ist so ein Klassiker, den wir alle relativ gut kennen, wenn wir uns in der Bibel ein bisschen auskennen. Nathan ging zu König David. König David hatte gesündigt mit Bathseba. Wer von uns diese Geschichte kennt, der kann das nachvollziehen. Wer nicht, ist jetzt auch nicht so furchtbar schlimm, was da genau passiert ist. David hat sich die Frau eines anderen Mannes geangelt und hat den Mann dann um die Ecke bringen lassen. Und Gott schickt seinen Propheten Nathan. Und Nathan, der Prophet, der geht nur nicht her und sagt irgendwas über die Zukunft, sondern er sagt was über die Vergangenheit. Er hält dem David den Spiegel vor und sagt David, er erzählt ihm eine Geschichte und sagt, ja, da war ein Mann, der hatte viele Schafe und er hat sich das Schaf von einem Nachbarn geklaut. Und dann sagt David, dieser Mann muss sterben. Der war dann ganz schnell dabei, wenn es um andere ging. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann. So, was hat dieser Prophet gemacht? Er hat eine Botschaft Gottes einem Menschen weitergegeben, wo er jetzt nicht nur irgendwie Wort Gottes zitiert hat oder wo er so allgemeine Wahrheiten gesagt hat, sondern er hat in eine konkrete Situation hineingesprochen. Und das ist das, was ein Prophet eigentlich tut. Der Prophet, seine Aufgabe ist es, von Gott her direkt in eine Situation hineinzureden. Manche Leute vergleichen diesen 5-fältigen Dienst mit einer Hand. zum Apostel kann ich nachher noch was sagen. Der Zeigefinger ist sozusagen der Prophet, der zeigt eben Dinge auf. Manchmal zeigt er in die Zukunft, manchmal zeigt er auch auf die Vergangenheit. Und er zeigt, was vielleicht auch nicht in Ordnung ist, wo Gott eine Veränderung haben will. Das dritte ist der Evangelist. In manchen Übersetzungen habe ich jetzt schon gelesen, da heißt es einfach bloß noch Prediger. Evangelist kommt von Evangelium. Und Evangelium bedeutet, bitte? Gute Nachricht, ganz genau. Euangelion. Eu heißt gut und Angelos ist der Bote. Also das ist die gute Nachricht, die gute Botschaft. So, ein Evangelist ist einer, der die gute Nachricht weitersagt. Nun, was ist das? Das ist offensichtlich einer, der die gute Botschaft besonders ansprechend oder besonders ja, gut an den Mann bringen kann. Jemand, der begabt ist, der einfach den Anknüpfungspunkt findet. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Leute. Vielleicht würden wir sie nicht als Evangelisten bezeichnen, aber die haben definitiv eine evangelistische Gabe. Es sind Leute, die kommen sofort mit irgendwelchen wildfremden Leuten ins Gespräch und die halten sich nicht lange mit dem Wetter oder mit irgendwelchen Fußballgeschichten auf. Die kommen sofort auf den Punkt und reden mit denen über den Glauben. So, Evangelisten, auch das hat Gott in die Gemeinde gegeben. Und dann gibt es noch Hirten. Nun, Hirte ist, denke ich, relativ klar. Das sind Leute, oder im Beruf zunächst mal, es sind Menschen, die sich um Schafe kümmern, die schauen, dass die genug zu essen haben. Und ein Hirte im geistlichen Sinn ist jemand, der für eine Gruppe von Gläubigen verantwortlich ist. Ob das nun ein Hauskreis ist, ob das eine Gemeinde ist, ob das vielleicht auch ein ganzer Gemeindeverband ist. Ein Hirte ist jemand, der für das Wohl dieser Gruppe arbeitet. Und schließlich der Lehrer. Gut, das ist relativ klar, das ist jemand, der lehrt, der Erfahrungen weitergibt, der Wahrheiten weitergibt und der das hoffentlich lebensnah tut. So, das sind diese fünf Dienste, diese fünf Gaben, diese fünf Dienstgaben, wie auch immer du die bezeichnen möchtest. Und vielleicht erkennst du dich in diesem oder jenem wieder. Jetzt ist die Frage, wozu sind diese Gaben da? Oben steht ja die Strategie. Jetzt habe ich schon gesagt, dienen in Vielfalt. Jetzt haben wir hier verschiedene Dienste, die es quasi gibt. Wenn wir das jetzt in den Zusammenhang stellen, dann ist es ja das, der Werkzeugkasten sozusagen, den uns Gott gegeben hat, um dieses Ziel zu erreichen. So, wir haben einen Auftrag und wir wollen dieses Ziel erreichen. Und die Frage ist, erreichen wir das mit Profis oder mit Laien? Wir wollen dieses Ziel erreichen, wir wollen wachsen, wir wollen diese Fülle Jesu haben, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen, dass mehr Menschen mehr wie Jesus sind. Und dazu hat Gott uns unter anderem diesen Baukasten gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Sollen wir diese Leute freisetzen zu ihrem Dienst und sagen, ja, wir stellen die alle an, damit die Arbeit tun, zu der Gott sie berufen hat? Wenn wir diese fünf, jetzt nenne ich es mal, diese großen Leute sozusagen, wenn wir die anstellen würden, das Interessante ist, der Dienst wird nicht von den Fünfen getan. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst auszurüsten. Du kannst noch mal nachschauen. Steht in dem Text, den ich vorher vorgelesen habe. Der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Lehrer. Das sind diejenigen, die nicht den Dienst tun sollen. Das sind diejenigen, die die Gläubigen für ihren Dienst ausrüsten sollen. Da kannst du jetzt beim Evangelisten vielleicht noch ein bisschen anderer Meinung sein, wobei genau gesagt könnte man auch da das natürlich ein bisschen anders strukturieren. Aber der Apostel rüstet die Gemeinden aus. Der Prophet hilft den Gemeinden, ihren Dienst zu tun, hilft den Gläubigen, vorwärts zu kommen. Der Hirte hilft den Gläubigen, zu wachsen. Der Lehrer hilft den Gläubigen, die Wahrheiten zu erkennen und sie umzusetzen in ihrem Leben. Diese Dienste, die helfen dazu, dass jeder von uns seinen Dienst tun kann. So derjenige oder diejenigen, die den Dienst tun, sind eigentlich nicht die fünf, sind nicht die Großen, sind nicht die Profis, sondern sind eigentlich wir alle. Der Dienst wird von jedem Einzelnen getan. Jetzt ist die Frage, ich habe mich gefragt, warum ist es in der Kirche so gekommen, wie es gekommen ist? Warum ist man weggegangen von dem, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen den Dienst tun? Nun, ihr seht ja schon eine meiner Antworten, nämlich die Angst vor dem Versagen. Aber ich glaube, es hat dann ja auch viel mit Macht zu tun. Da waren nicht immer Menschen in Entscheidungspositionen, die das Wohl der Kirche oder die den Glauben oder die eine Beziehung zu Jesus im Sinn hatten. Da waren manchmal einfach Leute dran, denen es um Macht ging, denen es um Einfluss ging, denen vielleicht auch um Geld ging. Das muss man natürlich auch sehen. Aber wenn wir heute mal versuchen, all das außen vor zu lassen, wobei wir das auch heute in den Gemeinden sehen, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Auch heute ist das Thema Macht und Einfluss sicher nicht außer Acht zu lassen. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel mit Angst vor Versagen zu tun oder Angst vor Fehlern. Kannst du das so gut, wie ich das kann? Ich habe das schließlich gelernt. Also kann ich es nicht dich machen lassen. Ich bin der Profi. Du bist bloß ein Laie. Also mach ich es doch lieber selber. Ich habe Angst, dass du Fehler machst. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Und wer keine Fehler macht, wird befördert. Also, so natürlich machen wir alle Fehler. Und die Bibel ist voll von Leuten, die Fehler machen. Derjenige, den Jesus berufen hat, den er sozusagen als Ersten untergleichen in seine Jüngerschaft reingesetzt hat, war der Petrus. Hat Petrus Fehler gemacht? Aber hallo! Und Jesus hat es vorher gewusst. Er hat vorher gewusst, dass Petrus Fehler macht. Und er sägt ihn auch nicht sofort ab, sobald er Fehler macht. Wir dürfen Fehler machen. Wir haben kürzlich hier Lobpreisprobe gehabt. Und da ging es so um einen bestimmten Punkt. Und ich habe meinen Lieblingsschlagzeuger zitiert, der gesagt hat, if you fail, fail big. Also wenn du einen Fehler machst, dann lass es richtig krachen. Da ging es halt um, wie man spielt. Und manche Leute, die spielen dann zurückhaltend, damit man nicht merkt, wenn sie einen Fehler machen. Und er sagt, das ist die falsche Einstellung. Spiel so, dass man es hört. Und wenn du einen Fehler machst, okay, dann kriegt es jeder mit. So what? Das ist so. Jeder von uns macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Jetzt still sein, Ute. Nee, ihr dürft nachher gerne zu ihr gehen, wenn euch interessiert, was ich für Fehler mache. Und das ist auch nichts Besonderes. Jeder von uns macht Fehler, aber das darf uns nicht davor abhalten, entweder selber in den Dienst zu gehen oder andere in den Dienst gehen zu lassen, ihnen die Freiheit zu geben. Und wir müssen uns immer wieder davor hüten zu sagen, ich kann den oder diejenigen das nicht machen lassen, weil die könnte Dinge falsch machen. Okay? Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes wird mit unvollendeten Menschen gemacht. Bist du eine Null? Oder bist du was wert? Gehen wir mal davon aus, wir sind alle Nullen. Und wenn wir nicht alleine sind, dann sind wir vielleicht zwei Nullen. Und dann kommen vielleicht noch ein paar Leute dazu, dann sind wir noch mehr Nullen. Oder wir sind ganz viele Nullen. Und wir haben den Eindruck, das ist alles nichts wert, da passiert nichts. Es ist egal, wie viele Nullen wir zusammenstellen, wir brauchen noch Leute, die was wert sind. Aber Reich Gottes funktioniert anders. Diese Nullen, die bekommen dadurch einen Wert, dass Jesus dazukommt. Und jetzt seht ihr schon, je mehr Nullen da sind, desto wertvoller wird das Ganze. Und ihr seht auch eines. Wenn wir die Eins nicht vorne hinstellen, sondern hinten, dann haben wir genau die gleichen Ziffern, aber wir haben viel weniger Wert. Und deswegen ist wichtig, dass Jesus vorne steht. Dass Jesus der ist, der den Kurs angibt. Und dann werden die ganzen Nullen plötzlich bedeutungsvoll. Jetzt gibt es auch Leute, die setzen dann um Komma und setzen sich dann hinten dran. Das ist auch wieder nicht besonders hilfreich, sondern bring dich ein und helf damit. Gott kann mit Nullen sein Reich bauen. In meiner Bibel, da stehen Geschichten, da benutzt Gott sogar einen Esel. Gibt sogar zwei verschiedene Geschichten, wo Gott einen Esel benutzt. Jesus sagt, wenn die Leute hier still sind, dann werden die Steine anfangen zu schreien. So, es ist nicht wichtig, dass du irgendwie besonders gut bist, besonders toll bist. Wichtig ist, dass du dich von Gott gebrauchen lässt. Gott kann sich in fehlerhaften Menschen verherrlichen. Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Also, jetzt komme ich zum vollzeitlichen Dienst. Wie viele Vollzeitler haben wir hier? Wollt ihr mal kurz eure Hände sehen? Oh, Martin. Also, das ist natürlich eine Fangfrage. Theoretisch hätte man jetzt sagen können, okay, ich melde mich, weil ich bin zu 100% im Reich Gottes angestellt. Martin ist zu 50% angestellt. Das zählt eigentlich auch schon fast als Vollzeitler. Der Rest sind alles Laien. Aber wisst ihr was? Ich sehe das nicht so. Ich glaube persönlich, dass jeder von uns Vollzeitler ist. Und das war einer der Gründe, weshalb ich nie angestellt werden wollte in der Gemeinde. Oder jedenfalls nicht zu 100%. Weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ein Pastor sein, der irgendwie auch noch nebenbei irgendwas anderes macht, sondern ich möchte ein Mensch sein, der zu 100% Jesus gehört und der eben, was weiß ich, dann eben arbeitet oder sonst irgendwas macht. Aber eigentlich bin ich zu 100% Kind Gottes. Ich bin zu 100% Botschafter Christi. Egal, wo ich mein Geld verdiene. Und ich möchte euch das aus der Bibel zeigen. Also man kann sich jetzt mal fragen, wie viel Zeit pro Woche dienen wir dem Herrn? Also wie viel Zeit bekomme ich zusammen? Ja, darf ich da meine stille Zeit dazu rechnen? Du darfst rechnen, wie du magst. Mir geht es nicht um die Stunden. Mir geht es auch nicht darum, wie viele Dienste in der Gemeinde du machst. Es ist nicht wichtig, wie viel Zeit du in die einzelnen Bereiche hineinsteckst. Die Frage ist, wem gehören wir? Wer ist unser Chef? Wer ist derjenige, der uns bestimmt? Und da gibt es eine ganz interessante Bibelstelle, die heißt, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das heißt, wenn du im Beruf bist, 8 Stunden am Tag, 10 Stunden am Tag, ich habe jetzt gehört, in Schweden, in irgendeinem nordischen Land, da wurde jetzt ein Gesetz erlassen von der Regierung, dass man während der Arbeitszeit nicht beten darf. Ich habe mir gedacht, super, die Leute, die haben überhaupt nichts verstanden. Also gut, vielleicht, wenn du nicht Christ bist, kannst du das auch nicht verstehen. Aber wenn du den Leuten verbietest zu beten auf der Arbeit, dann sägst du dir eigentlich den Ast ab, auf dem du sitzt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber deine 8 Stunden, die du arbeitest, oder deine 10 Stunden, die du arbeitest, oder wie viel es auch immer ist, oder deinen 450-Euro-Job, oder was auch immer du machst, tu es nicht für die Menschen. Tu es für Gott. Du bist zu 100% Gottes Kind. Und egal, was du tust es nicht für Menschen, du tust es für Gott. Reich Gottes ist größer als diese Gemeinde. Tu deinen Dienst hier, bring dich ein, so viel du kannst. Super, wir brauchen immer Mitarbeiter. Aber das Reich Gottes hört nicht an den Türen hier auf. Der Dienst, den du in deiner Straße tust, an deinen Nachbarn, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz, ist Dienst am Reich Gottes. Okay? Ich glaube, ihr habt es gut verstanden. Kommen wir zum Fazit. Also ich habe diesen Satz nochmal wiederholt. Ein Laie ist jemand, der auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnis hat. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin dafür, dass wir das allgemeine Priestertum der Gläubigen haben. Wenn du willst, dass wir als Laien dienen, aber ich möchte nicht, dass wir Laien sind. Ich möchte nicht, dass man uns sagt, ihr habt doch keine Ahnung. Ich möchte, dass wir Profis sind. So, und was ist ein Profi? Habe ich jetzt extra nochmal nachgelesen. Profi oder professionell, auch als Kennzeichnung der Art der Ausübung einer Tätigkeit verwendet, die sich an besonders hohen Maßstäben messen kann. Und jetzt, das ist nicht von mir, das ist von Wikipedia, wenn ich es richtig weiß, vielfach unabhängig davon, ob dies gegen Bezahlung geschieht. So, natürlich kommt professionell von Profession, also von Beruf. Aber zunächst mal, wird professionell nicht notwendigerweise darauf bezogen, ob du dafür bezahlt wirst oder nicht, sondern professionell heißt, man kann dich an einem hohen Standard messen. Und das ist einer der Werte, die wir in unserer Gemeinde leben wollen. Wir wollen das Beste geben. Wir wollen keine Laien sein. Wir wollen nicht Leute sein, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Wir wollen in dem, was wir tun, gut sein, so gut wie es geht. Wir wollen nicht perfekt sein, Aber wir wollen das Beste geben. Mein Bestes ist nicht so wie dein Bestes. Dein Bestes ist nicht so wie das Beste von irgendjemand anders. Unser Lobpreisteam kann sich natürlich an Hillsong messen oder an, was zurzeit gerade halt, wie auch immer in ist, ich bin da nicht so ganz auf dem Laufenden, an irgendwelchen Leuten, die gerade angesagt sind und die das richtig gut können, an Ecclesia Worship oder wem auch immer. Und natürlich kannst du das angucken und sagen, oh, das ist nicht so gut. Oder du kannst sagen, aber derjenige, der kann das immer so gut formulieren und das kann ich nicht so gut. Du musst nicht das tun, was ein anderer tut. Du musst dich nicht vergleichen mit dem, was ein anderer tut. Vielleicht ist deine Aufgabe ein ganz anderer. Stell dir vor, du bist ein Hammer. Und jetzt sage ich, du lieber Hammer, hier ist eine Schraube, bitte versenk diese Schraube in der Wand. Ja, kann ich machen. Natürlich kann man eine Schraube in die Wand hämmern, aber ist nicht wirklich hilfreich. Oder du kannst einen Schraubenzieher nehmen, um einen Nagel reinzudrücken. Wenn du es klug anstellst, bekommst du das vielleicht irgendwie hin, aber es ist nicht wirklich sinnvoll. So, es gibt verschiedene Werkzeuge für verschiedene Dinge. Stell dir vor, du liegst auf dem Operationstisch und neben dir, da kommt der Arzt und der packt sein Werkzeug aus. Und du siehst, das ist das Werkzeug eines Zimmermanns oder, keine Ahnung, eines Schlachters. Oder der hat irgendwie Zirkel und Lineal dabei und du denkst dir, bringt mich hier raus. So, mein Tipp für solche Sachen ist immer, schau an, welche Werkzeuge in deinem Werkzeugkoffer sind. Schau an, was Gott dir gegeben hat. Schau an, womit er dich begabt hat. Und dann setz das ein dort, wo es geht. Und sag nicht, ich habe diese Begabung bekommen und damit ist gut. Wir wollen das Beste geben. Das heißt, wir wollen arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild im Hintergrund seht. Wir haben das damals, als wir diese Reihe über unsere Werte begonnen haben, da hatten wir hier noch ein Fitnesscenter unten drin oder eben kurz nicht mehr. Und das ist so ein Bild aus dem Fitnesscenter, wo es um Gewichte geht. Ich bin nur nicht unbedingt der Fitnesscenter-Typ, aber ich weiß, dass die Leute, die dorthin gehen, das tun, damit sie trainieren, damit sie ihren Körper trainieren. Und das ist das, was wir auch tun wollen. Wenn du einen Dienst hast, dann mach nicht bloß den Dienst irgendwie und reiß den runter. Oder wenn du ein Gespräch geführt hast mit deinem Nachbarn und du sagst, Mensch, das ist irgendwie nicht ganz so gut gelaufen, dann lass es nicht einfach gut sein, sondern erkundig dich, wie kannst du besser werden? Welche Probleme sind da aufgetaucht, wo du dich vielleicht vorbereiten kannst, wo du dir überlegen kannst, wie kann ich das nächste Mal, wenn ich über mein Leben erzähle, wie kann ich das ansprechender formulieren? Wie kann ich das irgendwie besser zusammenstellen? Welche Argumente kann ich benutzen, um Menschen für den Glauben zu interessieren? Oder du gehst auf Fortbildungen für Kindergottesdienstmitarbeiter oder was auch immer dir weiterhilft. Unser Ziel ist, wir möchten mehr Menschen zu Jesus führen. Wir möchten, dass mehr Menschen werden wie Jesus. Und da wollen wir unser Bestes geben. Und jetzt sagst du vielleicht, aber Wolfgang, mir fehlt immer noch die Antwort. Profis oder Laien? Weißt du was? Es ist mir sowas von egal. Wenn wir das mit Laien hinbekommen, wunderbar. Wenn wir feststellen, dass wir Menschen freistellen müssen, damit bestimmte Dinge gemacht werden können, dann tun wir das. Und preis dem Herrn, in der Zwischenzeit sind wir in unserer Gemeinde an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, ja, wir können Menschen anstellen, wo es uns hilft. Aber wisst ihr, was ich nicht möchte? Einer der ersten, die mit angestellt wurden, das erinnere ich mich noch sehr gut, damals war ich in der Verbandsjugendarbeit tätig und wir hatten einen in unserem Team, der wurde in seiner Gemeinde, ich glaube in Rüsselsheim, weiß nicht mehr genau, angestellt. Und nach einiger Zeit, da kam er und sagte, er arbeitet nun wieder bei der Bank wie vorher auch. Also die Anstellung in der Gemeinde aus verschiedenen Gründen wurde beendet. Und da habe ich ihn gefragt, ja und wer macht deine Arbeit, die du bisher gemacht hast? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das machen die Leute, die die Arbeit gemacht haben, bevor ich angestellt wurde. Und das kann nicht sein. Die Angestellten sind nicht dazu da, um andere Leute arbeitslos zu machen. Versteht ihr? Wer auch immer ob angestellt oder nicht in der Gemeinde was tut, der tut es, damit alle zusammen den Leib Christi wachsen lassen. Aber wir stellen nicht Leute an, damit andere sich zurücklehnen können. Wir stellen nicht Leute an, damit wir ein paar Checker haben, die alles wissen und der Rest kann als dumme Laien irgendwie den Stuhl wärmen. Das ist nicht das, wie wir Gemeinde verstehen. Wir alle gemeinsam, wir sind Gemeinde. Wir sind das Volk. Kennt ihr den Satz noch? Wir sind das Volk, wir sind die Gemeinde. Ich habe, wenn ich es richtig weiß, zweimal in meinem Leben einen Dienst vergessen, einen Predigtdienst. Und in einem dieser Termine, es war ein Donnerstagabend, da sitze ich zu Hause und dann bekomme ich einen Anruf, der bei uns inzwischen in der Familie legendär ist, so ein Running Gag geworden. Und dann nehme ich ab und sage, ja, hallo. Und dann am anderen Ende, hier ist die Gemeinde. Es war die Schwester namens Sinn, ich weiß nicht, wer die kennt, Koreanerin aus Ulm. Hier ist die Gemeinde, wo bist du? Ich bin zu Hause, du solltest hier sein. So, mir geht es darum, hier ist die Gemeinde. Es hilft nichts, über die Gemeinde zu schimpfen. Es hilft nichts zu sagen, die Gemeinde sollte mal. Wir sind die Gemeinde. Und ob du angestellt bist oder nicht angestellt bist, ob du dafür bezahlt wirst, ob du gesehen wirst oder nicht, wir arbeiten auch daran, das ist ein anderer Wert. Aber wichtig ist, dass wir gemeinsam diesen Dienst tun. Gut, ist etwas länger geworden heute, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. So, ich möchte zum Abschluss einfach, wir werden gleich das Abendmahl haben. Und ihr wisst, ich bin ein Fan davon, dass wir Gott eine Antwort geben. So, dieses Abendmahl ist einer der Gründe, weshalb wir das Abendmahl immer nach der Predigt machen. Ich finde, das Abendmahl ist eine wunderbare Möglichkeit, um Gott eine Antwort zu geben. Dieses Abendmahl redet davon, dass Gott uns berufen hat, dass Gott uns erlöst hat, dass Gott uns ein neues Leben geschenkt hat. Und dieses Abendmahl, das soll auch davon reden, dass wir Gott ein Stück zurückgeben, dass wir bereit sind, damit andere Menschen teilhaben können an dem, was Gott uns geschenkt hat. Ich lese uns erstmal die Einsetzungsworte und dann sage ich da noch ein paar Takte mehr dazu. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat uns ein paar Dinge erzählt vom Vater. Er hat uns gelehrt, er hat uns die Wahrheit gebracht, aber der eigentliche Grund, weshalb er gekommen ist, am Kreuz zu sterben. Er hat seinen Körper für uns zerstören lassen. Er hat sein Blut für uns vergossen. Und wenn Paulus sagt, oder wenn Paulus Jesus zitiert, der gesagt hat, das tut zu meinem Gedächtnis, auf etwas modernerem Deutsch, wenn ihr das tut, dann denkt daran, was ich getan habe. Dann denken wir daran, was Jesus für uns getan hat. Und es redet von dem Opfer, was Jesus gebracht hat. Und deswegen, wenn ich gerade vorgelesen habe, dass es möglich ist, das Abendmahl auf eine unwürdige Art und Weise zu nehmen, ihr habt es schon so oft von mir gehört, aber ich möchte es immer wieder sagen, weil ich es total wichtig finde, dann hat es nichts damit zu tun, ob du schuldig bist oder nicht. ob du dich als Sünder fühlst oder nicht, ob du irgendwas falsch gemacht hast oder nicht. Dieses Abendmahl redet von Sündenvergebung. Für wen ist Sündenvergebung wichtig? Für Sünder, für Menschen, die gesündigt haben. Und wir alle brauchen diese Vergebung. So, ob du würdig bist oder nicht, das entscheidet sich nicht daran, ob du ein sündloses Leben führst. Ob du dieses Abendmahl würdig nimmst oder nicht, entscheidet sich daran, ob du Jesus anerkennst, ob du ihm den Respekt schenkst, den er verdient dafür, dass er für uns gestorben ist. Oder ob das für dich nur eine leere Handlung ist, wo du halt sagst, das gehört irgendwie dazu. Und deswegen, lass uns dieses Mahl nehmen. Jesus redet hier von einem Bund, den er schließt mit uns. Lass uns diesen Bund schließen und sagen, Jesus, du hast für mich alles gegeben. Ich möchte vollzeitlich für dich arbeiten. Ich möchte in deinem Dienst stehen. Ich möchte das, was du mir gegeben hast, weitergeben an andere. An der Stelle, wo ich bin, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in der Schule, wo auch immer du mich hilfst, ich möchte für dich unterwegs sein. Und es gibt keine Zeiten, wo ich im Dienst bin oder wo ich nicht im Dienst bin. Es gibt keine Zeiten, wo die Momente besonders heilig sind und andere Zeiten, wo der Glaube nichts zu tun hat. Der Wahlspruch unserer ganz kleinen Kindergottesdienstgruppe von den Glühwürmchen oder dieses Programms von Anfang an, was wir da machen, der heißt, den Alltag von Kindern mit Gott in Verbindung bringen. Und das nicht bloß für die ganz Kleinen, das für uns auch, unseren Alltag mit Gott in Verbindung bringen. Lass uns das tun. Wollen wir eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir darüber nachdenken, ob es Dinge gibt, die wir noch in Ordnung bringen sollten zwischen Gott und uns. Und dann wollen wir miteinander dieses Mahl nehmen.